Es gab einmal einen Mann, so weiß, der sprang in eine Grube. Es brannte ihm die Augen aus, denn sie war höllenmäßig heiß. Da kroch er schleunigst wieder raus. Im Finstern stand er ohne Licht, und niemand wüsst ihm Rat. Da rief er her ein Zweitgesicht und heilt sich durch die Tat. Kinderreim über Muad'Dib.
Paul stand in der Dunkelheit vor den Höhlen des Siege. Er wusste, dass es Nacht war, dass der Sturm sich verzogen hatte und der Mond hoch über den kahlen Bergen stand. Dies war ein mit Erinnerungen gesättigter Ort. Der Ort, wo er und Shani... Ich darf nicht an Shani denken. Das langsam verrinnende Füllhorn seiner Vision erzählte ihm von Veränderungen überall. Gemüsepflanzungen und Palmen tief unten zu seiner Rechten. Die dunkle Linie eines Quanat, der Wasser zu den bebauten Flächen im Innenbogen des Schildwalds brachte. Wasser in der Wüste. Er erinnerte sich eines anderen Wassers, das in einem Fluss seiner Heimatwelt Kaladan strömte. Er hatte damals den Wert eines solchen Flusses nicht erkannt. Hier hatte er gelernt, dass Wasser ein kostbarer Schatz war. Mit vorsichtigem Hüsteln kam ein Adjutant auf ihn zu. Paul wandte sich um und streckte seine Hände nach einer Tafel aus, auf der ein Blatt Papier befestigt war. Er bewegte sich träge wie das Wasser im Quanat. Seine Vision strömte, aber er verspürte einen zunehmenden Widerwillen, sich mit ihr zu bewegen. »Verzeihung, Herr«, sagte der Mann. »Der Vertrag mit Zimbuul, Ihre Unterschrift?« Paul nickte. Er kritzelte »Atreides Imper« an die richtige Stelle und gab die Tafel zurück. Der Mann ging. Paul kehrte sich wieder der Ebene zu. Hässliches, ödes Land. Seine Erinnerung zeigte es ihm sonnendurchglüht, voll tanzender Staubwirbel, Geröllhalden und Sandanwehungen. Aber es war auch ein reiches Land, groß und mit gewaltigen Panoramen sturmgefegter Leere, zerbröckelnden Gebirgen und schroffen Felsburgen. Es brauchte nur Wasser und Liebe. Das Leben veränderte diese gefährlichen Ödländer in Landschaften voll Anmut und Bewegung, dachte er. Er hatte plötzlich das Verlangen, alle diese Beamtenseelen herauszuholen und ihnen zuzurufen, »Wenn ihr etwas verehren müsst, dann verehrt das Leben. Alles Leben, jedes kleine kriechende Stückchen davon. Wir sind alle Teil seiner Schönheit.« Sie würden nicht verstehen. In der Wüste waren sie endlose Wüste. Wachsende Dinge vollführten kein grünes Ballett vor ihren Augen. Er ballte die Fäuste an seinen Seiten und versuchte, die Vision aufzuhalten. Er wollte vor seinem eigenen Geist fliehen. Dieser Geist war eine Bestie, gekommen, ihn zu verschlingen. Bewusstsein war in ihm, vollgesogen und schwer von all dem Lebenden, das es aufgenommen hatte, gesättigt mit zu vielen Erfahrungen. Verzweifelt presste Paul seine Gedanken auswärts. Sterne. Ihn schwindelte bei dem Gedanken an all diese Sterne über ihm. Ein unendliches Maß. Man musste halb verrückt sein, um die Vorstellung zu nähren, man könne auch nur einen Tropfen dieses Ozeans regieren. Er hatte keine annähernde Vorstellung von der Zahl der Untertanen, die sein Imperium für sich beanspruchte. Untertanen? Gläubige und Feinde eher. Gab es welche unter ihnen, die über starre Glaubenssätze hinaussehen konnten? Wo war der Mann, der dem eingeengten Schicksal seiner Vorurteile entkommen war? Nicht einmal ein Herrscher entkam. Er hatte alles genommen, alles an sich gerafft, um ein Universum nach seinem eigenen Willen zu schaffen. Aber nun drängte das unbezwungene Universum triumphierend zurück und überrollte ihn mit seiner Brandung. »Ich spucke auf Arrakis«, dachte er. »Ich gebe ihm meine Feuchtigkeit.« Dieser Mythos, den er mit Umsicht und Fantasie aufgebaut hatte, aus Mondschein und Liebe, aus Gebeten, aus den älteren Mythen der Wüste und des Wassers, aus Hoffnungen und Legionen von Märtyrern, wohin hatte er schließlich geführt? Wenn die Flut zurückging, würden die Ufer der Zeit leer und sauber liegen, schimmernd von unendlich kleinen Körnchen der Erinnerung und wenig sonst. War dies die goldene Genesis der Menschen? Schritte knirschten über Sand und Steine, sagten ihm, dass Hyde zu ihm gekommen war. »Sie sind mir heute aus dem Weg gegangen, Hyde«, sagte Paul. »Ich komme, um Sie zu warnen, Herr.« »Ich weiß.« Hyde berichtete mit stockender Stimme von seiner Vermutung, dass Bias ihm einen Zwang auferlegt habe. »Kennen Sie die Natur des Zwangs?«, fragte Paul. »Es muss Gewalt sein.« Paul sah sich an einem Ort eintreffen, der ihm von Anfang an bestimmt gewesen war. Er stand schwebend. Der Dschihad hatte ihn ergriffen und auf abschüssiger Bahn mitgerissen. Die furchtbare Schwerkraft der Zukunft würde ihm niemals ein Anhalten erlauben. »Von Duncan wird keine Gewalt gegen mich ausgehen«, sagte Paul leise. »Aber Herr, ich bin...« »Sagen Sie mir, was Sie ringsum sehen«, sagte Paul. »Wie bitte?« »Die Wüste. Wie ist sie heute Abend?«
»Sehen Sie sie nicht? Ich habe keine Augenheit.«
»Aber ich habe nur meine Vision«, sagte Paul. »Und ich wünschte, ich hätte sie nicht. Ich sterbe daran.« »Wussten Sie das?« »Vielleicht wird nicht geschehen, was Sie befürchten«, sagte der Gola.
»Was?
Sie meinen, ich solle mein eigenes Orakel verleugnen? Wie könnte ich das, nachdem ich es tausende von Malen erfüllt gesehen habe? Die Menschen nennen es eine Gabe, eine Macht. Es ist ein Leiden. Es lässt mich nicht mein Leben verlassen, wo ich es fand.«
»Herr«, murmelte Hyde, »ich... es ist nicht... junger Herr, Sie dürfen nicht... ich...«
Er verstummte hilflos. Paul bemerkte seine Verwirrung und sagte, »Wie nannten Sie mich eben?«
»Was? Ich... einen Moment, ich...«
»Sie nannten mich junger Herr.«
»Ja, richtig.
Genauso nannte Duncan mich immer.« Paul streckte seine Hand aus und legte sie ihm auf die Schulter. »War das Teil Ihrer Ausbildung?«
»Nein.«
Paul ließ die Hand sinken. »Was dann?«
»Es kam von... mir.«
»Dienen Sie zwei Herren?«
»Vielleicht.«
»Befreien Sie sich von dem Gola, Duncan. Wie kann man sich von sich selbst befreien, außer durch den Tod? Sie sind ein Mensch. Tun Sie etwas Menschliches.«
»Ich bin ein Mensch, aber ich bin auch ein Gola.«
»Richtig. Ihr Fleisch ist menschlich. Duncan ist darin. Etwas ist darin.«
»Es ist mir gleich, wie Sie es machen«, sagte Paul.
»Aber Sie werden es tun.«
»Sie haben ein Vorauswissen davon?«, fragte Hyde.
»Vorauswissen? Verdammt soll es sein!«
Paul wandte sich heftig ab. Seine Vision jagte jetzt vorwärts, lückenhaft, aber unaufhaltsam.
»Herr, wenn Sie...«
»Still!«
Paul hob eine Hand.
»Haben Sie das gehört?«
»Was, Herr?«
Paul schüttelte den Kopf. Hyde hatte es nicht gehört. Hatte er selbst sich das Geräusch nur eingebildet? Es war gewesen, als ob jemand von dort draußen in der Wüste seinen Fremen-Namen gerufen hätte. Weit entfernt.
»Usul. Usul.«
»Was ist, Herr?«
Wieder schüttelte Paul den Kopf. Er fühlte sich beobachtet. Etwas dort draußen in der Nacht wusste, dass er hier war.
»Etwas?«
»Nein. Jemand.« »Die Tragik war immer gegenwärtig«, flüsterte er. »Nur du lehrtest mich, sie zu vergessen.«
»Was sagten Sie, Herr?«
»Es ist die Zukunft«, antwortete Paul. Dieses amorphe menschliche Universum dort draußen war in eine ruckartige Bewegung geraten und tanzte zur Melodie seiner Vision. Eben hatte es eine machtvolle Note angeschlagen. Vielleicht dauerten die Geister-Echos an.